Willkommen zurück
zur Gruppentheorie-Vorlesung. Man sollte ja vielleicht einmal dem Hörer sagen, wo man gerade ist. Nicht, dass die Leute von der linearen Algebra das dann später hochgeladen bekommen. Wir wollen jetzt weitermachen mit den Paragraphen 9.
Und alle diejenigen, die Darstellungstheorie gehört haben, werden sich jetzt wundern, warum gibt es denn ein ganzes Kapitel zu folgendem Satz, nämlich der P hoch Alpha, Q hoch Beta Satz von Burnside. Das ist ein schöner Satz aus der Gruppentheorie, der eigentlich so viel sagt wie Gruppen der Ordnung P hoch Alpha, Q hoch Beta sind auflösbar. Und naja, Burnside hat ihn halt mit Darstellungstheorie bewiesen. Und wenn man jetzt so eine Darstellungstheorie-Vorlesung hier in Halle hört, dann ist es in der Regel so, dass die auch damit abschließt, dass man diesen Satz einmal beweist. Und ich kann mich daran erinnern, als wir diesen Satz einmal bewiesen haben, damals hat Chris Parker die Vorlesung gelesen, und gar nicht Frau Waldecker, die war auf Englisch. Mein Englisch war als Doktorand noch nicht so unbedingt richtig gut. Ich habe häufiger mal Sachen nicht mitgekriegt. Also er sagt so, jetzt beweisen wir diesen Satz und ich lasse halt richtig viel Platz, schreibe das groß ran. Dann schreibt er halt so eine Zeile an die Tafel und dann beendet er die Vorlesung. Und in der nächsten Woche saß ich halt super spannend dann in der Vorlesung. Jetzt beweisen wir endlich diesen Satz. Er hat mit einem neuen Kapitel angefangen. Ja, weil diese eine Zeile, die er reingeschrieben hat, war halt schon der Beweis von dem Satz. Das musste ich dann noch ein bisschen nacharbeiten, aber ich habe es dann auch gesehen. Gut. Also in der Darstellungstheorie kann man diesen Satz halt relativ schnell beweisen, wenn man halt die Darstellungstheorie schon entwickelt hat. Aber so ungefähr in den 1970er Jahren hat man das jetzt auch geschafft, diesen Satz gruppentheoretisch zu beweisen, also mit den Methoden, die wir jetzt in den letzten Kapiteln entwickelt haben. Das ist ganz spannend, es gibt nämlich mehrere Sätze, die man mit Darstellungstheorie ganz einfach beweisen kann, die aber gruppentheoretisch kaum zu beweisen sind, wenn nicht sogar gar nicht. Also ich weiß nicht, habt ihr Frobenius-Gruppen behandelt in der Vorlesung? Okay. Also es gibt so eine tolle Klasse von Gruppen, Frobenius-Gruppen heißen die, und die haben etwas, was ein Kern heißt. Naja, okay, wenn ich das jetzt erzähle, interessiert das auch keinen. Aber gut, falls ihr mal was von Frobenius-Gruppen hört und davon hört, dass irgendwie da so ein Normalteiler existiert, dass man überhaupt zeigen kann, dass dieser Normalteiler eine Untergruppe ist, dafür braucht man Darstellungstheorie. Und das kann bis heute keiner ohne Darstellungstheorie. Gut, also genug Vorgeplänkel, ich schreibe den Satz mal in die Tafel. Also 9.1, Satz, P hoch Alpha, Q hoch Beta Satz von Burnside. Er ist aus dem Jahr 1911. Das ist einer von diesen Sätzen, aufgrund dessen man überhaupt angefangen hat, mehr in der Darstellungstheorie zu machen. Wenn man halt gesehen hat, hey, das ist so mächtig, man kann damit Sachen beweisen, die wir gruppentheoretisch nicht beweisen können. Wir nehmen uns eine endliche Gruppe G her. Deren Ordnung nur durch höchstens zwei verschiedene Primzahlen teilbar ist. Und die Aussage ist, dann ist die auflösbar. Sehr schön. Das heißt, wenn man irgendwie mit einer einfachen Gruppe arbeitet, die ist abstrakt, weiß man immer, man hat mindestens 3 Primzahlen. Und der Beweis, wie gesagt, wir fangen damit an. Frau Waldecker wird nächste Woche damit aufhören. Und wahrscheinlich dann auch komplett aufhören, denn nächste Woche ist ja schon die letzte Woche. Ja. Also, das wird halt länger, hohe Warnung, Achtung. Und wir machen aber mehrere Schritte. Also, und in diesen mehreren Schritten machen wir zum Teil auch nochmal mehrere Schritte. Insgesamt wollen wir einen Widerspruchsbeweis machen. Also angenommen, der Satz sei falsch. Endliche Gruppentheorie, was machen wir? Wir nehmen uns ein minimales Gegenbeispiel. Beweise mit minimalen Gegenbeispiel habt ihr sicherlich schon mehrere gemacht. Also dann wählen wir uns ein minimales. Gegenbeispiel. Also eine Gruppe G. Mit der Eigenschaft, dass Pi von G kleiner gleich 2 ist, also die Mächtigkeit davon, und G soll möglichst kleine Ordnung haben. Gut, jetzt würde man sagen, das ist die 1-Gruppe, aber wir wollen es ja, dass es ein Gegenbeispiel ist, wir wollen zudem noch, dass die Gruppe nicht auflösbar ist. Okay, wer sieht nicht, dass wir mindestens 2 Primzahlen haben müssen? Also wenn Pi von G nur einelementig wäre, dann wäre G eine P-Gruppe. Von P-Gruppen habt ihr hoffentlich schon gezeigt, dass die nilpotent sind und damit auflösbar. Wie schreiben wir das denn mal kurz an? Dann folgt Pi von G. Besteht aus genau 2 Elementen, da P-Gruppen nilpotent und damit auch betroffen. Ja, man kann sich immer diese schöne Reihe von den Zentren angucken. Das ist eine Normalreihe mit arbitrischen Faktoren, die sind auflösbar. Gut, und jetzt sehen wir die Notation so, dass Pi von G gerade die Menge von P und Q ist. Weil wir jetzt schon wissen, dass es zweielementig ist, sehen wir auch, dass P und Q verschieden sind. Wir wollen jetzt die Aussagen, die wir beweisen, immer mit römischen Zahlen beziffern und dann machen wir weiter. Also die erste Aussage, die wir beweisen wollen, ist, alle echten Untergruppen von G sind auflösbar. das machen wir quasi per Induktion. Also wir zeigen, dass jede echte Untergruppe von G die Voraussetzungen von unserem Satz erfüllt, weil sie dann kleinere Ordnung hat. Ist sie auflösbar? Ja, und warum erfüllt eine echte Untergruppe die Voraussetzung? Das liefert uns der Satz von Lagrange. Er sagt ja quasi, wenn wir eine Untergruppe haben, teilt die Untergruppenordnung die Gruppenordnung. Naja, und Teiler von Zahlen, die maximal zwei Primfaktoren haben, haben auch nur zwei Primfaktoren. Also der Satz von Lagrange liefert, dass jede Untergruppe U von G die Voraussetzung des Satzes erfüllt. Aber da G ein minimales Gegenbeispiel ist. Also ist U auflösbar. Gut. Zweitens, G ist nicht auflösbar. Ja, gut, das wissen wir. G ist sogar einfach. Nicht-trivialen Normalteiler von G. Dann existiert 1 und gleich n Normalteiler verschieden von G. Ich schreibe es mal einfach so an. Ich hoffe, man erkennt, was ich da meine. Und nach 1 ist n auflösbar. Römisch 1 ist n auflösbar. Dass die Faktorgruppe auch auflösbar ist, dann wären wir fertig. Also, dann hätten wir einen Widerspruch erzeugt, weil dann würde folgendes G auflösbar ist. Ja, aber das folgt genauso wie bei 1, oder? Und wegen der minimalen Wahl von G Satz von Lagrange, der gilt ja nicht nur für Untergruppen, sondern auch für Faktorgruppen. Ist auch G nach N auflösbar. Und an dieser Stelle ist halt wirklich wichtig, dass n von 1 verschieden ist, weil dadurch ist das hier eine echt kleinere Gruppe und für 1 brauchen wir halt, dass n echt der Normalteiler ist. So, und jetzt habt ihr bei auflösbaren Gruppen euch überlegt, dass, ja, wenn ihr einen auflösbaren Normalteiler habt mit auflösbarer Faktorgruppe, dass die ganze Gruppe auflösbar ist. Und das ist 5,3, hoffentlich. Ich glaube, das kam auch am Ende von der Algebra dran. Rande. So, jetzt sollen wir so ein ähnliches Argument machen.
Naja, vielleicht ein bisschen ähnlich.
So ein ganz ähnliches Argument haben wir gerade vor der Pause in dem Beweis gemacht. Wir nehmen uns eine maximale Untergruppe von G her und die nennen wir mal M. Und jetzt ist es wirklich eine maximale Untergruppe, ohne irgendwelche anderen komischen Eigenschaften. Und die soll so sein, dass sie einen nicht-trivialen Normalteil hat, den wir x nennen. Das muss jetzt ja, das ist jetzt kein Normalteiler von g, sondern einfach nur ein Normalteiler von n. Und dann ist m bereits der Normalisator im Weg von x. Ja gut, das habe ich jetzt auch schon wieder fast verraten, was das so ist. Beweis. Wenn x ein Normalteiler von m ist, dann liegt m im Normalisator. Ist eine maximale Untergruppe, was kann jetzt also schief gehen? Der Normalisator könnte ganz G sein, geht aber nicht wegen 2. Mit 2 gilt der Normalisator in G von X, ist echt enthalten in G, weil sonst wäre der X nicht trivialer Normalteiler, was nicht sein kann bei einfachen Gruppen. Also folgt römisch 3 aus der Maximalität von m. So, und man könnte jetzt denken, das geht jetzt ja immer schön so weiter. Wir haben lauter viele kleine Aussagen mit vielen kleinen Beweisen. Ja, jetzt kommt Aussage 4. Und das dauert ein bisschen länger zu beweisen. Das werden wir heute auch nicht zu Ende machen. Den Beweis davon unterteilen wir in verschiedene Schritte. Aber halt, das ist dann sozusagen auch der Hauptteil von dem ganzen Beweis. Um aber die Aussage 4 zu verstehen, brauchen wir erstmal ein bisschen Notation. Also hier vielleicht wirklich kennzeichnen einmal, der Beweis hört auf. Und jetzt nehmen wir uns wieder eine Menge von Untergruppen her. Also sei geschwungen m die Menge aller maximalen Untergruppen von G. Das ist gar nicht so unterschiedlich wie diese Menge L, die wir im letzten Beweis hatten. Wir wissen ja jetzt hier, wenn wir eine maximale Untergruppe haben, ist das eine echte Untergruppe von G, die ist auflösbar. Wir hatten uns vorher überlegt, auflösbare Gruppen sind immer lokale Untergruppen. Also hier steht ja auch, also wenn wir halt diese maximale Untergruppe haben und wir nehmen uns einen minimalen Normalteiler davon her, wir wissen, n ist auflösbar, also ist es eine P-Gruppe. 3 sagt uns, m ist gleich dem Normalisator, also wir haben hier wirklich so was, so eine ähnliche Situation wie eben immer davor. Aber wir wollen jetzt unsere Menge m ein wenig unterteilen. Wir wollen sagen, wir betrachten eigentlich zwei verschiedene Mengen, nämlich einmal die Menge m Index p. die Menge aller maximalen Untergruppen von G. Für die gilt, dass die Sitting-Untergruppe schon gleich dem OP ist. Genau das gleiche machen wir für Q. Genauso geschwungen M und ein Q. Das ist die Menge aller H aus M. Für die gilt OP von H. F von H ist gleich OP von H. Also was kann man sich überlegen? Okay, wir haben unsere maximalen Untergruppen sind auflösbar. Das heißt, die verallgemeinerte Fitting-Gruppe ist gleich der Fitting-Untergruppe. Die ist ja das direkte Produkt von diesen ganzen OPs und OQs. Also ist sie das direkte Produkt von OP von H und von OP von Q. Und das heißt, hier packen wir all diejenigen maximalen Untergruppen rein, für die OQ von H trivial ist. Und hier packen wir all diejenigen rein, für die OP von H trivial ist. Und was sozusagen der Schritt 4 uns jetzt liefert, ist, es gibt keine, für die nicht eine von den beiden trivial ist. Also 4 sagt quasi, unser N ist die Vereinigung von NP und NQ. Und wenn ihr das jetzt nicht seht, warum das so ist, dann ist das ganz natürlich, denn ja, das ist auch nicht ganz trivial, warum das so ist. Wir nehmen mal an, das ist nicht so. Um die schöne Frage zu stellen, wie sollte es denn sonst sein? Naja, angenommen, es gibt ein M aus geschwungen M ohne MP vereinigt M. Wie gesagt, wir machen jetzt mehrere Schritte und wir werden noch nicht alle Schritte zu Ende machen. Aber um ein bisschen Notation zu vereinfachen, setzen wir mal P als OP von M, was ja jetzt ungleich 1 ist, und Q als OQ von M, was ja auch schon 1 verschieden ist. Also vielleicht das, was ich nochmal gesagt habe, ist auch das Wort. Und mit Lemma 5.6, Kapitel 5, also war wohl etwas über auflösbare Gruppen, folgt, dass der Zentralisator in M von der Fitting-Untergruppe von M gerade gleich dem Zentrum von der Fitting-Untergruppe von M ist. Das ist ja immer diese schöne Eigenschaft von der verallgemeinerten Fitting-Untergruppe, dass dieser Zentralisator davon enthalten ist, wieder in der verallgemeinerten Fitting-Untergruppe. Und bei auflösbaren Gruppenfeld hält dieses E von G weg und dann hat man diese schöne Eigenschaft, die man auch schon vorher einfacher zeigen kann. So, M ist fixiert und jetzt betrachten wir noch eine weitere Untergruppe, also weitere maximale Untergruppen H und L von G. Und jetzt definieren wir uns was. Also für je 2 maximale Untergruppen H und L von G definieren wir. Geschwungen L. Also von H geht ein Pfeil, ein geschwungener Pfeil zu L. Schreibt mal dahinter, man sagt auch, H infiziert L. Aber ich weiß nicht, ob ich ja dieses Wort benutzen möchte, weil es steht hier nicht mit bei. Genau, dann wenn. Der Zentralisator in G von OP von L geschnitten mit H eine Untergruppe von L ist und das Ganze auch mit Q. Und der Zentralisator in G von OQ von L geschnitten mit H eine Untergruppe von L ist. Also, was ist da los? Wir nehmen das OP von L und schneiden das mit H. Gut, das wird irgendeine Untergruppe sein. Das ist irgendeine P-Untergruppe, eine P-Untergruppe von H. Und jetzt betrachten wir den ganzen Zentralisator von G. Also in G davon. Wenn das Ding hier, also wenn der Schnitt trivial ist, dann ist der Zentralisator alles. Und dann haben wir keine Infektion. Denn G ist keine Untergruppe von L. Also wenn dieser Schnitt nicht trivial ist, dann könnte es ja passieren, dass der Zentralisator davon in L drin liegt. Und wenn das auch mit dem Q genauso passiert, dann sagen wir einfach H infiziert L. Das ist ein bisschen ein komisches Konstrukt und eigentlich ist das ein schönes Beispiel hier, um Infektionen ein bisschen besser zu verstehen. Für meine Doktorarbeit habe ich das auch gebraucht und ich kann mich gut daran erinnern, ich saß in dem schönen Großraumbüro zusammen mit Christian und Matthias und irgendwann stehe ich auf, juhu, ich habe Infektion. Die beiden Herren wussten natürlich überhaupt nicht, was das ist, denn es ist das ist überhaupt keine Sache, die jeder Gruppentheoretiker kennt. Also wenn hier zum norddeutschen Gruppentheorie-Kolloquium gekommen wird und dann zu irgendjemandem gesagt wird, ja, wir behandeln gerade Infektion. Die meisten hätten nicht verstanden, was das ist, obwohl das halt Experten sind. Also die beiden haben mich angeguckt und sind eher so von mir abgerutscht und meinten, wie? Also, was für eine Krankheit hast du denn jetzt? Gut. Vielleicht sollte ich nicht zu viele Geschichten erzählen, die alle ja auch nicht ins Netz gestellt werden. Da ist mein Zettel. Dann beginnen wir mal mit dem Schritt 1. Ah, vielleicht einmal, was ist denn das Ziel jetzt? Wir wollen zeigen, dass wenn HL infiziert ist, dann schon H gleich L ist. Das ist sozusagen einer der größten Zwischenschritte, die wir jetzt machen wollen. Aber wir fangen klein an. Schritt 1. Falls das Zentrum von P, und P ist ja das OP von unserer festen maximalen Untergruppe, die weder in MQ noch in P liegt, und das Zentrum von Q, Q ist das OQ von dieser Untergruppe, Untergruppen von H sind, also in H liegen, H ist jetzt irgendeine andere maximale Untergruppe, dann haben wir Infektion. Und zwar gilt dann H infiziert N. Gut. was ist los mit dem Zentrum von P? Das Zentrum von P ist eine charakteristische Untergruppe von dem OP von M, also ist es ein Normalteiler von M. So, und was ich jetzt gerade weggewischt habe, was hier bei 2 stand, wenn wir einen Normalteiler von einer maximalen Untergruppe haben, dann ist das M schon gleich der Normalisator. Das heißt, M ist gleich der Normalisator vom Zentrum von P. Alles, was wir für P machen, können wir auch für Q machen. Also und genauso ist der Normalisator in B vom Zentrum von Q auch gleich N. Weiter geht was. Zentrum von P, achso. Ja, das liegt in P, das ist klar. Und das liegt auch in H, nach Voraussetzung. Also ist der Zentralisator in G von P geschnitten H enthalten in dem Zentralisator in G vom Zentrum von P. Ja, denn alles, was diese große Untergruppe zentralisiert, muss auch die kleinere davon zentralisieren. Das ist hier mit Ungleichungen rechnen, das ist einfach. Und der Zentralisator in G von dem Zentrum von P liegt natürlich in dem Normalisator, also in M. Wenn es gerade darüber steht, kann man das machen. Ja, das gleiche Argument, und ich schreibe mir wieder nur genauso, ist der Zentralisator in G von Q geschnitten H enthalten in N. So, was wollen wir zeigen? Wir wollen zeigen, wir haben Infektion. Was hieß das nochmal? OP von L, das ist ja OP von M in unserem Fall, also P. Der Zentralisator in G von P geschnitten H, das ist genau die Gruppe, die hier steht, ist eine Untergruppe von M. Und das Ganze nochmal für Q, das steht hier. Das heißt, wir haben Infektion. Angenommen, wir haben Infektion. Also, falls H die Gruppe M infiziert, so gilt P geschnitten H ist ungleich 1 und das ist in dem OP von H schon drin. Und 1 ist auch verschieden von Q geschnitten H und das ist enthalten in dem OQ von H. Ja, wenn P geschnitten H 1 wäre, dann würde hier wieder stehen, der Zentralisator in G von der 1-Gruppe liegt in M. Also G wäre eine Untergruppe von M. Das geht irgendwie nicht, genauso wenn Q geschnitten H 1 wäre. Also können wir sofort sagen, wäre einer der Schnitte. Trivial folgte n g gleich in Zentralisation g von 1 ist kleiner als n. Und das war dann der Widerspruch. So. Das heißt, der schwierige Teil ist quasi dieser andere Teil, dass das immer im OP bzw. im OQ liegt. Was wissen wir? P ist OP von M, Q ist OQ von M. OP und OQ zentralisieren sich gegenseitig. Die liegen ja im direkten Produkt, ergeben sie auch die Fittingunterdruck. Das können wir ausnutzen. Also, da sich P und Q zentralisieren, A und eigentlich muss da hinten noch ein Komma mit hin, sehen wir, P geschnitten H liegt jetzt im Zentralisator in H von Q geschnitten H. Also einmal überlegen, P geschnitten H liegt in H, das passt schon mal. Und P geschnitten H, das ist eine Untergruppe von P, die zentralisiert jede Untergruppe von Q, also stimmt das. Und dieser schöne Zentralisator, der liegt einmal in H, ja, und der liegt auch in M, weil wir die Infektion vorausgesetzt haben und damit der Zentralisator in G von Q geschnitten H schon in M drin liegt. Okay. Aber H ist auflösbar. Also jetzt verwenden wir das H auflösbar ist. Und das Goldschmidt-Lemma. Ja. Und das Ganze liefert uns P geschnitten H liegt jetzt im OP von ich habe eine Zeile vergessen. Okay. Ja. Im OP von CH von Q geschnitten H. Ja, und das sieht man jetzt noch nicht, weil ich halt hier das Kleine vergessen habe. Ich würde gerade sagen, hä, wir wissen doch noch gar nicht, dass das ein Normalteil da ist. Also, was wir uns noch überlegen wollen vorher ist, dass P geschnitten H nicht nur eine Untergruppe ist, sondern auch gewisse Sachen normalisiert. Ich mache hier mal so kleine Sternchen hin und entschuldige mich für diesen Patzer. Wir denken noch nicht an das Goldschmidt-Lemma. Wir denken mal erstmal nur an P geschnitten H und wir denken daran, dass wir gesehen haben, dass P geschnitten H in H geschnitten M drin liegt. P ist ein Normalteiler von M. Das heißt, P geschnitten H ist ein Normalteiler von H geschnitten M. Also, da P geschnitten H normal in H geschnitten M ist, bedeutet diese schöne Inklusion hier, dass P geschnitten H auch schon ein Normalteiler von dem Zentralisator in H von Q geschnitten H ist. Ja, warum? Dann ist da drin liegt und ein Normalteil in der größeren Gruppe ist, dann ist es auch ein Normalteil einer kleinen Gruppe.
So, und damit wir jetzt nicht total durcheinander kommen, schreibe ich einfach mal die letzte Zeile in Gelb hier weiter.
Okay. Also, wir wissen, dass P geschnitten H ein Normalteil von Zentralisator in H von Q geschnitten H ist. Deswegen können wir halt sagen, P geschnitten H ist eine P-Gruppe, also liegt es im OP von diesem Kram. Das heißt, diese Inklusion, die hier steht, kommt daher, dass das P geschnitten H halt ein Normalteiler ist. Das ist ein Normalteiler P-Gruppe, also liegt es im OP. So, und das Goldschmidt-Lemma, das liefert mir jetzt, dass der Zentralisator in H von Q geschnitten H, dass dessen OP enthalten ist im OP von H. Und woran liegt das?
Naja, wenn ihr euch das Goldschmidt-Lemma anseht, so wie wir das gerade ja gemacht haben,
dann stellt ihr fest, da steht gar nichts über das OP, da steht etwas über das OP-Strich. Aber wir haben ja nur zwei Primzahlen. Und was wir halt feststellen können, ist, dass OP von H gerade das OQ' von H ist. Und ihr müsst sozusagen das Goldschmidt-Lemma auf die Primzahl Q anwenden.
So, und um das Tafelbild jetzt richtig schrecklich zu machen. Alles, was für P gilt, gilt auch für Q. Genauso ist Q geschnitten H enthalten in OQ von H. Hier haben wir ja geteilt, P geschnitten H ist in OP von H. Alles, was für P gilt, gilt auch für Q. Da haben wir irgendwie noch keine großen Einschränkungen gemacht. Und das ist genau die Aussage, die wir haben wollten, oder? Das ist genau Schritt 2. Ja. Kommen wir zu Schritt 3. Wenn wir haben das H M infiziert, dann folgt, dass OP von H bereits eine Untergruppe von N ist und auch OQ von H eine Untergruppe von N ist. Also hier steht ja noch die Infektion unten dran. Hier haben wir vorher gesehen, wenn halt H das M infiziert, ja, dann sind so gewisse Teile von H in L, also in M, mit denen wir halt das ganze OP ist drin und das ganze OQ ist drin. Und ja, wir arbeiten mal wieder mit P und dann folgt alles genauso mit Q.
Weiß?
Sei H infiziert N wahr. Dann können wir Schritt 2 anwenden und Schritt 2 liefert, dass OP von H ja gerade enthalten ist im Zentralisator in G von OQ von H, also das liefert nicht der Schritt 2, das ist ja dabei das OP von H und das OQ von H sich gegenseitig zentralisieren. Aber
von OQ von H wissen wir, dass es Q-geschnitten H enthält. Q-geschnitten H ist kleiner als OQ von H. Das liefert im Schritt 2. Und alles, was dann die größere Untergruppe zentralisiert, zentralisiert natürlich auch die kleinere Gruppe. Und da wir Infektionen haben, ist der Schnitt von Q und H, also dessen Zentralisator in N. Also hier ist H infiziert N. Ja, genauso wieder. OQ von H auch kleiner gleich M. Ja, ich muss wahrscheinlich doch noch einmal die Infektion weg. Kommen wir zu Schritt 4 und nach Schritt 5 fangen wir auf. Wenn HM infiziert, infiziert M auch H. Definition von Infektion möchte ich doch noch möglichst lange stehen lassen. Gut. Anwenden. Mit Schritt 3 ist dann was OP von H eine Untergruppe von M und genauso ist OQ von H eine Untergruppe von M. Das heißt, um jetzt die Infektion von M zu H nachzuweisen, müssen wir uns ja das hier angucken, wobei hier das H das M ist und das L das H. Also was müssen wir uns ansehen? Den Zentralisator in G von OP von H geschnitten mit L, mit M. Gut. OP von H liegt in M, das heißt, dieser Schnitt ist gleich dem Zentralisator in G von OP von H. H ist gleich dem Normalisator von OP von H, denn OP von H ist ein nicht-trivialer Normalteiler und H ist eine maximale Untergruppe und das war, glaube ich, Schritt 2. Also römisch 2 oder römisch 3 oder irgendwas. Römisch 3 war das. Das heißt, nach römisch 3 ist das hier eine Untergruppe von H. Ja, und alles, was wir... und das ist genau die Eigenschaft, die wir hier haben. Das ist ja das Wichtige. Und alles, was wir mit P gemacht haben, können wir wieder mit Q machen. Und also der Zentralisator in G von OQ von H geschnitten mit M, der ist gleich dem Zentralisator in G von OQ von H, aber H ist auch der Normalisator vom U von H. Und also liegt dieser Zentralisator auch in H.
Ja gut. Und das heißt jetzt,
nach Definition, ist M implizit H-bar. Gut. Und das Zwischenziel, das wir jetzt quasi heute einmal noch erreichen wollen und beweisen wollen, ist, wenn HM infiziert, dann ist H gleich M.
Also in der Gruppe, die wir haben, können wir eigentlich überhaupt keine wirkliche Infektion haben.
Wir sind alle geimpft, ich weiß nicht. Schritt 5. Aus H infiziert M folgt H gleich M.
Und hierhinter steht sogar Zwischenziel erreicht, also. Gut, wir nehmen an, H infiziert M und jetzt wissen wir mit 4, M infiziert H. Das heißt, alles, was wir über Infektionen wissen, gilt in beide Richtungen.
Wie schreiben wir das auf? Mit Schritt 4 sind alle Konsequenzen aus der Infektionenbeziehung in beide Richtungen anwendbar. Ja, das kennt man gerade wirklich bei Krankheiten, ne? Wenn ein Partner krank ist, steckt er den anderen an. Kaum ist der Erste wieder gesund, steckt er sich wieder beim anderen an. Und alle müssen die Konsequenzen tragen. Also was gilt denn dann? Wir wissen ja, nach Schritt 3 ist OP von H in M. Wenn wir das umdrehen, dann sehen wir, dass OP von M, also unser P, in H liegt. Insbesondere ist P kleiner gleich H nach Schritt 3. Also ist P das gleiche wie P geschnitten H. Und daher P geschnitten H, also hier, daher ist P enthalten in OP von H nach Schritt 2. Und mal sehen, was sagt Schritt 2 nochmal. Okay, wir haben Infektion, haben wir. Dann ist P geschnitten H, was ja gleich unserem P ist, in OP von H, also ist P enthalten in OP von H. Also hier steht, OP von M ist enthalten in OP von H. Genauso gilt Q, was ja OQ von M ist, ist kleiner als OQ von H. Aber wir haben gesagt, alles was für M gilt, gilt genauso für H. Was ja das OP von M ist. Also das heißt insgesamt, dass P das gleiche ist wie OP von H und Q das gleiche ist wie OQ von H. Und jetzt wird es komisch, denn ist ja gleich dem Normalisator.
Von OP von H.
Und N ist gleich dem Normalisator von P. Wenn also die beiden Gruppen gleich sind, müssen auch die beiden großen Gruppen gleich sein.
Das ist römisch 2, oder? Was immer sagt, dass die... Nee, das ist römisch 3.
Jetzt sehen wir auch wirklich, P ist ja ungleich 1, also ist P von H auch wirklich ungleich 1. Das ist gleich dem Normalisator in G von O, P von H. Und das ist gleich H. So. Also wir können uns nur selber infizieren.
Und das ist doch unser Schlusssatz. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.